ARD.
Die Menschen wollen überhaupt nicht mehr mit Islam zu tun haben. Und die wollen ganz normal leben und ihre Freiheit haben.
Die Deutsch-Iranerin Hovash Purkian, die in Hamburg lebt, ist überzeugt, dass die Massenproteste im Iran zum Sturz des Regimes führen werden.
Das Vorgehen der iranischen Führung gegen Demonstranten ist womöglich noch viel brutaler als bisher bekannt.
Auch Bundeskanzler Merz rechnet mit einem baldigen politischen Umbruch im Iran.
China kritisiert die neuen US-Zölle für Handelspartner des Irans.
Wird US-Präsident Trump direkt eingreifen?
Die EU-Außenbeauftragte Kallas spricht in Berlin mit Bundesverteidigungsminister Pistorius über die Ukraine.
Und zwei Ukrainer, die für Russland spioniert haben sollen, sind in Stuttgart angeklagt. Hallo, ich bin Inken Henkel.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Dienstag, den 13. Januar um 16 Uhr. Wir befassen uns heute Nachmittag zuerst mit der Gewalt im Iran. Die Behörden dort sprechen inzwischen von rund 2000 Todesopfern. Es gibt aber auch Berichte über höhere Zahlen.
Ja, und vor allem wird auch befürchtet, dass das Regime noch viel brutaler vorgeht, als bisher bekannt geworden ist. ARD-Korrespondentin Katharina Willinger, die von Istanbul aus die Lage im Iran beobachtet, hat bei Tagesschau 24 zusammengefasst, was sie erfahren konnte.
Also uns erreichen heute sehr erschütternde Schilderungen, denn es gibt wieder Telefonverbindungen. Zumindest können einige Iranerinnen und Iraner ins Ausland anrufen. Anrufe von außerhalb sind immer noch nicht möglich. Und unsere Schilderungen, die wir erhalten, decken sich mit denen von anderen Journalisten, Kollegen. Uns wird beschrieben, der massive Einsatz von den Sicherheitskräften, Einsatzkräften, Milizen gegen die Bevölkerung, teilweise mit scharfer Munition. Uns wurde ein Fall beschrieben, mit scharfer Munition einer Rotflinte ins Gesicht einer jungen Frau geschossen. Und so häufen sich eben auch jetzt die Fälle und die Zahlen. Es gibt erste Berichte von mehreren tausend getöteten DemonstrantInnen allein in Teheran. Und unsere Quellen glauben, dass diese Schätzungen stimmen.
Neben den tödlichen Schüssen soll es auch viele Festnahmen geben. Welche Informationen haben Sie dazu?
Unsere Quellen sagen, dass Polizei vor allen Dingen in den Abendstunden im Süden und Südosten Teherans vor allen Dingen, da lebt die Arbeiterschicht, von Tür zu Tür geht und dort junge Menschen vor allen Dingen festnimmt, denen sie unterstellen, dass sie sich an den Protesten beteiligt haben oder jetzt noch teilnehmen könnten. Und die ersten Prozesse, die haben auch schon begonnen.
US-Präsident Trump will heute mit Fachleuten über nächste Schritte beraten. Er hatte ja schon Anfang des Monats angekündigt, einzugreifen. Womit da eventuell zu rechnen ist, darüber reden wir gleich noch. Gibt es denn Reaktionen aus Deutschland?
Ja, Bundeskanzler Merz ist offenbar überzeugt, dass die iranische Führung sehr bald aufgeben muss. Während seines Besuchs in Indien hat er in der Stadt Bangalore heute gesagt, ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier auch gerade die letzten Tage und Wochen dieses Regimes sehen. Es hat ohnehin keine Legitimation durch Wahlen der Bevölkerung. Und er hat wieder an die Führung in Teheran appelliert, die Gewalt gegen das eigene Volk sofort einzustellen. Wörtlich meinte er, wenn sich ein Regime nur noch mit Gewalt an der Macht hält, dann ist es faktisch am Ende.
Ja, da wagt sich Merz ein Stück vor. Aber damit steht er nicht alleine, oder?
Genau. Zum Beispiel auch der Nahost-Experte Andreas Reinicke sieht das so. Hören wir mal in ein Interview rein, das unser Kollege Markus Schubert mit ihm geführt hat.
Ja, das Regime steht mit dem Rücken zur Wand. Es gab ja eine interessante Situation, dass nach den israelisch-amerikanischen Angriffen im Sommer das Regime tatsächlich geschwächt war, sich durchaus auch die Regierung und die Bevölkerung, vielleicht nicht hinter der Regierung, aber doch hinter der iranischen Fahne solidarisiert hatte. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, mit dem die Regierung auf die Bevölkerung zugeht, wirtschaftliche Erleichterungen ermöglicht und damit es auf seine Seite zieht. Das hat es aber nicht gemacht, sondern es hat nach wie vor sich um seine eigenen Themen gekümmert. Durch die Atomkraft offensichtlich wieder oder die Atomwaffenproduktion nicht unterbrochen. Also da gab es große Schwierigkeiten. Und jetzt ist es nun mal so, dass die wirtschaftliche Lage so verzweifelt geworden ist, dass anders als 2009, 2022, 2019 bei den anderen Demonstrationen jetzt alle zusammen sind.
Andreas Reinicke, den wir da gehört haben, ist ein pensionierter deutscher Diplomat, der unter anderem mal EU-Sondergesandter für den Nahen Osten war.
Und heute in der Frühausgabe des Podcasts haben wir schon über eine Reaktion von US-Präsident Trump auf die Gewalt im Iran berichtet. Die USA erheben jetzt Zölle von 25% für alle Länder, die mit dem Iran Geschäfte machen und gleichzeitig Waren in die USA einführen. Ich glaube, viele Iraner erhoffen sich aber mehr, oder?
Ja, genau. Das schätzt auch Andreas Reinicke so ein. Hören wir nochmal in das Interview mit Markus Schubert rein.
Ich glaube schon, dass die, nach dem allem, was wir hören, dass die Mehrzahl der Iraner eine Intervention von außen sich wünscht, herbeisehend. Man kennt natürlich die Probleme. Man weiß auch, dass natürlich damit das Problem nicht gelöst ist, wie wir in Venezuela sehen. Aber sie brauchen eine zusätzliche Unterstützung. Ich glaube, dass die Mehrzahl dieses wünscht. Und auf jeden Fall fürchtet das Regime eine solche Intervention. Denn die Gefahr ist, dass es auf jeden Fall dann unter Druck gerät und möglicherweise beiseite geräumt wird. Die Frage ist natürlich immer, was passiert danach? Aber da sind die Demonstranten und das Regime im Augenblick nicht.
Erstmal sieht es noch nicht nach so einer Intervention aus, scheint mir. US-Präsident Trump hat stattdessen diese neuen Zölle gegen die Handelspartner des Iran verhängt. Meinst du, wird das denn was bringen?
Zumindest gibt es schon eine heftige Reaktion. China spricht von einem Zollkrieg. Benjamin Eisel, unser Korrespondent in Peking, erklärt, warum die Zölle durchaus eine größere Rolle spielen.
Chinas Führung kritisiert die neue Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump. Chinas Position sei klar, so die Sprecherin des Außenministeriums Mao Ning in Peking. In einem Handelskrieg gebe es keine Gewinner. Die Volksrepublik werde ihre legitimen Rechte und Interessen entschieden verteidigen, so die Sprecherin. China ist der größte Handelspartner des Iran und wäre vermutlich von den Zöllen betroffen, sollten sie umgesetzt werden. Damit könnte ein Mindestzollsatz von 45% auf Waren aus China anfallen, im Vergleich zum derzeitigen Satz von mindestens 20%. Chinas kommunistische Führung hat die Beziehungen zum international isolierten Iran in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut. Geschätzt 90% des iranischen Öls fließt in die Volksrepublik. Gleichzeitig liefert China dem wegen seines Atomprogramms und Menschenrechtsverletzungen sanktionierten Land Waren, die viele andere Staaten nicht mehr liefern. Autos, Konsumgüter und Elektronikprodukte, darunter auch Dual-Use-Güter, also Waren, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können.
So viel zu den engen Beziehungen zwischen dem Iran und China. Aber nochmal zurück zu Trump. Wie gesagt, Anfang des Monats hatte er den Iranern, die auf der Straße ihr Leben riskieren, seinen Beistand versprochen. Falls friedliche Demonstranten getötet werden, wollte er eingreifen. Ja, wie steht es denn jetzt um dieses Versprechen?
Da könnte sich heute noch was tun. Du hattest ja die Beratungen mit Fachleuten erwähnt, die heute anstehen. Das berichtet das Wall Street Journal. Trump soll demnach militärische und nicht militärische Optionen prüfen. Er hat eben Erwartungen geweckt und wird vermutlich noch irgendetwas unternehmen, was über die Zölle gegen die Handelspartner vom Iran hinausgeht. Hören wir dazu nochmal unsere Korrespondentin Katharina Willinger, die für die ARD derzeit aus Istanbul über den Iran berichtet. Sie hat dazu eine Vermutung.
Es gab heute die Meldung, ein Zitat des iranischen Außenministers, der gesagt hat, wir sind bereit für Nuklearverhandlungen. Er hat dann einige Bedingungen noch aufgezählt, die sind jetzt aber in diesem Kontext gar nicht wichtig. Also mein Eindruck bestätigt sich, den ich die letzten Tage habe, dass das Regime vielleicht bereit ist, sein Nuklearprogramm in irgendeiner Art und Weise zu opfern, um am Leben zu bleiben, wenn man das so überspitzt formulieren will. Die Frage ist nur, ob Donald Trump sich damit zufrieden gibt. Es ist bekannt, dass er in den vergangenen Monaten, im vergangenen Jahr, seit er auch wieder im Amt ist, immer betont hat, dass sein Ziel ist, das iranische Nuklearprogramm zu vernichten. Es gab ja auch Angriffe durch die Amerikaner Ende Juni auf die Nuklearanlagen. Wenn ihm das reicht, wenn das für ihn ein Deal ist, dann könnte er sozusagen jetzt die Protestbewegung opfern. Denn er hat ja in den letzten Tagen und Wochen auch immer wieder angedroht, dass die Amerikaner aktiv eingreifen könnten, wenn das iranische Regime weiter Menschen tötet. Und das tut es ja und die Zahlen sind ja auch bekannt.
Die Protestbewegung opfern, auch das könnte also passieren. Dann bleibt abzuwarten, was Trump heute eventuell noch zum Iran sagt oder entscheidet.
Sanktionen gegen den Iran will übrigens auch die EU verhängen. Das hat Kommissionspräsidentin von der Leyen auf X mitgeteilt. In enger Zusammenarbeit mit der Außenbeauftragten Kallas würden schnell weitere Sanktionen gegen die Verantwortlichen für die Repressionen im Iran vorgeschlagen, schreibt von der Leyen.
Ja, Kaya Kallas ist ja heute zu Besuch in Berlin und spricht unter anderem mit Verteidigungsminister Pistorius. Worum geht es denn da?
Ein wichtiges Thema ist auf jeden Fall die Ukraine. Und worum es da genau geht, schildert uns Christina Nagel. Bei der Ukraine geht es nicht nur darum, die weitere finanzielle und militärische Unterstützung sicherzustellen, sondern auch darum zu klären, was Europa beitragen könnte, um in Zukunft die Sicherheit der Ukraine zu gewährleisten. Die Sicherung eines Waffenstillstandes, sollte er irgendwann kommen, ist das eine. Dauerhafte Sicherheitsgarantien sind das andere. Bei dem Gespräch zwischen der EU-Außenbeauftragten Kallas und Verteidigungsminister Pistorius dürfte es zudem auch um die Frage gehen, wie sich Europa stärker in der Arktis engagieren könnte. Auch um zu verhindern, dass die USA, wie angedroht, Grönland annektieren.
Und dann erreicht uns noch die Meldung von zwei mutmaßlichen Spionen, die wohl von Deutschland aus Pakete in die Ukraine schicken wollten, voriges Jahr. Die sind jetzt angeklagt worden. Da ging es um Sabotage.
Ja, die beiden sind Ukrainer und sollen Anschläge in russischem Auftrag vorgehabt haben. Näheres dazu von Holger Schmidt.
Gemeinsam mit einem dritten Mann soll der Plan gewesen sein, zunächst den Versandweg von Paketen aus Deutschland in die Ukraine mit GPS-Trackern auszuspähen, um dann später weitere Pakete mit Sprengsätzen zu verschicken. Das Kalkül soll dabei gewesen sein, dass Explosionen der Pakete Angst und Verunsicherung ausgelöst hätten. Ziel soll dabei auch gewesen sein, die Solidarität Deutschlands gegenüber der Ukraine zu untergraben. Begonnen haben soll die Planung der Männer in Konstanz am Bodensee. Die zwei ersten Testpakete mit GPS-Trackern sollen sie aus Köln in Nordrhein-Westfalen verschickt haben. Interessant an der Anklage des Generalbundesanwalts ist, dass die Männer gewusst haben sollen, welche Pläne der russischen Nachrichtendienste mit den Anschlägen verfolgt und dass es nicht nur um normale Paketsendungen ging. Damit werden die Männer aus Sicht der Ermittler zu mehr als nur unwissenden Handlangern. Ihre Befehle sollen sie vom russischen Geheimdienst aus der von Russland besetzten Stadt Mariupol bekommen haben. Das Oberlandesgericht Stuttgart prüft nun die Anklage und entscheidet, ob es eine Gerichtsverhandlung gibt.
Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Astrid Fietz und bei mir im Studio war Inken Henkel aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.